Das ist die wichtigste Nachricht des Tages und das ist die wichtigste Nachricht am Ostermorgen und das schon von jeher. Jesus ist nicht mehr tot, er lebt. Punkt. Eigentlich bin ich jetzt fertig. Ich habe alles Wichtige gesagt. Aber so schnell kommt ihr mir nicht aus. Ich möchte euch zunächst einen Predigttext lesen aus 1. Korinther 15 und da ein paar Verse. Wir fangen an mit Vers 1 und springen dann. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ich springe zu Vers 11. Ob nun ich, Paulus oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wir beten nochmal. Vater im Himmel, wir haben dein Wort und danken dir dafür. Und wir haben dich und deinen Geist, das uns hilft, es zu verstehen. Darum bitte ich dich. Amen. Tja, Jesus lebt. Ich habe schon gesagt, damit habe ich eigentlich alles gesagt und kann mich wieder hinsetzen, kann mich auf meinen Platz setzen und wir machen weiter. Denn mehr gibt es ja eigentlich an Ostern gar nicht zu verkündigen. Eigentlich. Denn wenn wir mal so ein bisschen aufpassen, um das Osterfest gibt es so viel andere Botschaften, die noch auf uns einhämmern, eindröhnen. Das ist so, dass das Evangelium, das, was Ostern ausmacht, eigentlich immer viel leiser wird. So wie so ein schöner Vogelgesang, wenn man den in den Bergen hört und dann kommt man in die Nähe von einem Wasserfall und dann merkt man, das wird immer leiser, dieser Vogelgesang. Wird weniger und weniger, bis er schließlich komplett von dem Getöse des Wassers überdeckt wird. Ostern, das ist doch allen klar, warum wir das feiern. Und vor allem hier in unseren christlichen Kreisen, da brauchen wir uns doch keine Gedanken machen über diese ganzen rauschenden Nebengeräusche, oder? Diese Osterhasen in jeder Form, Farbe und Größe. Ja, die Kinder freuen sich endlich mal wieder Schokolade, gab das ganze Jahr schon keine. In der Form. Oder die ganzen Ostereier, das ist ja auch so ein Rauschen, die schmecken ja auch ganz gut. Irgendwer sagte heute Morgen nach dem Frühstück, eigentlich können wir die gar nicht essen, so schön wie die angemalt sind, aber keiner hängt sich Schalen irgendwo hin, gell? Und diese 40-tägige Fastenzeit, die ja manche machen, die ist ja auch nur auszuhalten, weil man sich darauf freut, ab Ostern endlich wieder zu dürfen. Essen, trinken, Handy oder was auch immer. Oder dieses Nebengeräusch, dass man sich so auf die Natur und alles, was da so anfängt zu wachsen, zu konzentrieren. Ja, endlich sprießen da wieder die Osterglocken, ja, oder die Krokusse. Alles kommt wieder so richtig in Schwung. Und außer in diesem Jahr sind die Leute auch endlich mal wieder draußen auf der Straße. Dieses Jahr ist alles ein bisschen kälter, da dauert es alles bis nach Ostern. Nur, was heute zwar noch 80% aller Menschen wissen, nämlich was den Grund von Ostern ausmacht, das ist das Ergebnis einer Umfrage aus dem Jahr 2014 von einer TV-Zeitung in Hamburg unter ca. 1000 Personen. 80% aller Menschen wissen, warum wir Ostern feiern. Das ist nämlich die Auferstehung Jesu war, die uns diesen Grund zum Feiern gibt. Das äußert sich leider nur sehr wenig in dem, was die Menschen noch glauben. Und ihr Lieben, damit sind diese Menschen nicht alleine. Denn schon viel früher gab es Leute, die das nicht so geglaubt haben. Aber bevor wir so richtig in das Thema der Osterpredigt einsteigen, lasst uns noch einmal die Fakten zusammenfassen, wie wir diese aus der Bibel erfahren und durch die Jahrhunderte bewahrt und geglaubt haben. Der Ostermorgen selber, damals begann noch ja, sehr dunkel, also im Dunkeln, sehr zeitig, mit einer traurigen Aufgabe für einige Frauen. Jesus, ihr Lehrer, ihr Rabbi, war vor 2 Tagen einen furchtbaren Tod am Kreuz gestorben, begründet mit fadenscheinigen Argumenten und bestätigt durch einen hinterhältig geführten und stupide ausgeführten Scheinprozess vor sämtlichen damals verfügbaren Leitern des Landes. Und jetzt war Jesus tot. Er lag begraben in einem Steingrab und sein Körper begann zu verwesen. Weil das nichts Angenehmes ist und wörtlich zum Himmel stinkt, bereitete man damals Öle und Salben zu, die durch einen angenehmen Eigenduft diesen Verwesungsgeruch überdecken sollten. Und für diese Arbeit wurde es höchste Zeit. Ja, denn durch den Ruhetag vom Vortag, wo diese Arbeit nicht schon früher gemacht werden konnte, war das ja schon einen Tag länger, diese Verwesung. Und die Temperaturen damals waren ja auch meistens höher als bei uns um diese Jahreszeit. Die Frauen also, die wollten jetzt dahin gehen und auf dem Weg dorthin zu dem Grab werden sie mehr als überrascht und begegnen schließlich sogar dem leibhaftig auferstandenen Jesus. Jesus, der doch eigentlich tot sein sollte. Die Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Jesus lebt. Auch den letzten Zweifler unter den Jüngern kann Jesus schließlich selber überzeugen. Seit diesem Ereignis ist die Welt eine andere. Noch niemals ist ein Mensch von den Toten so zurückgekehrt. Mit einem unverweslichen Körper, sagt uns die Bibel. 1. Korinther 15, Vers 42. Wenn es also für uns ein echtes Freudenfest gibt, welches Fest ist das dann? Ostern. An Ostern wurde Schuld bezahlt. Der Kontostand, den wir hatten, ja, aus unserer Gottesferne, aus unserer Sünde, von einem tiefen Minus her, er wurde komplett ausgeglichen, das Tor zur Ewigkeit bei und mit Gott weit aufgestoßen. Die Schlucht der Trennung durch unsere Schuld, die wir vor Gott haben, überwunden, die Freude wieder in das Herz der Gläubigen gelegt. Diese Botschaft, Jesus lebt, die trägt mit sich solche Dinge wie Hoffnung, Versöhnung, Befreiung, Leben, Neuanfang, Vergebung und Hingabe. Und diese Botschaft ist in einer Sache begründet, in der Auferstehung Jesu. In der Auferstehung wird deutlich, dass der, welcher den Tod als eine Strafe für Schuld in die Welt brachte, nämlich Gott, siehe im Römerbrief, dort steht das, der hat durch die Auferstehung von Jesus auch einen Schlussstrich gezogen. Jesus, der unschuldig sterben musste, er konnte deswegen als ein Stellvertreter für alle diejenigen sterben, die ihre Hoffnung auf ihn, auf das Lamm Gottes, auf den Knecht legten. Kurz in einem Satz, die Auferstehung ist die Quittung dafür, dass Gott dieses Opfer angenommen hat. Und genau hier setzt Paulus jetzt an, wenn er im 15. Kapitel vom Korintherbrief von dem Evangelium spricht, von der Botschaft, durch die die Korinther zum Glauben gekommen waren. Durch diese Botschaft seid ihr zum Glauben gekommen, so schreibt Paulus. Als Paulus nach Korinth kam und dort anfing, etwas zu predigen, dann hatte er ein klares Ziel. Er hatte ein Evangelium, eine frohe Botschaft. Er hatte ein Thema, über das er gesprochen hat. Er hatte auch ein klares Ziel und einen klaren Inhalt vor Augen, nämlich das Evangelium. Diese frohe Botschaft, dass durch den Menschen Jesus Christus als Gottes Sohn auf die Welt gekommen, neues Leben und Vergebung möglich ist. Durch diese Botschaft seid ihr zum Glauben gekommen, schreibt Paulus den Korinthern. Durch welche Botschaft bist du zum Glauben gekommen? Was war die Botschaft, die gute Nachricht für dich? Warum bist du zum Glauben gekommen? Was hat dich so angesprochen? Es muss doch irgendetwas gegeben haben, das in deinen Ohren so gut geklungen hat. Vielleicht sagen manche von euch, das war die Entlastung von persönlicher Schuld oder dass sie eine neue Zielrichtung im Leben bekommen haben. Vielleicht auch, dass endlich diese komplexe Schöpfung verstanden wurde oder dass man Fragen auf den Ursprung gefunden hat oder den Lebenssinn gefunden hat. Die Bibel hat aber viel mehr. Eine einzige große Botschaft zieht sich von vorne bis zum Ende durch die ganze Bibel, nämlich die Trennung, die am Anfang der Bibel zwischen Mensch und Gott passiert hat, ist, die wird aufgelöst. Diese Trennung ist am Ende verschwunden. Die Auferstehung Jesu bekräftigt das, denn in Römer 6, Vers 23 steht, dass der Tod die ewige Strafe für unser sündiges Verhalten Gott gegenüber ist. Und die Auferstehung war die so sehnlichst erwartete, weil schon von Anfang an versprochene Antwort Gottes auf das akzeptierte, stellvertretende Opfer Christi. Durch diese Botschaft sind also die Korinther zum Glauben gekommen. So. Und jetzt gibt's in dieser Gemeinde ein Problem. Und das gab's nicht nur in dieser Gemeinde. Ja, es gibt Stimmen, die leugnen diese Auferstehung, die sagen, das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Auferstehung ist unmöglich. Sie glauben an verschiedene Alternativen, zum Beispiel, dass es vielleicht eine gut ausgedachte Geschichte gewesen sei oder eine Intrige der Jünger, wie man die Ideen weiter wach hält oder. Aber was sie nicht glauben, ist, dass die leibliche und wirkliche Auferstehung von Jesus Christus am Morgen nach dem Sabbat, also an unserem Ostermorgen, tatsächlich so stattgefunden hat. Ich gebe euch ein hartes Beispiel. Gerhard Ulrich, Landesbischof und leitender Geistlicher der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche in Deutschland, also einer der höchsten evangelischen Theologen, schreibt in seiner Osterbotschaft in der Evangelischen Zeitung vom 27. März 2016. Hört gut zu und achtet auf die Zwischentöne. Mit Ostern beginnt die österliche Freudenzeit. 7 Wochen lang reicht sie bis Pfingsten. Mit dieser Zeit feiern wir, was hier auf dem Bild beginnt. Auferstehung. Jesu Jünger und Begleiterinnen kommen nach dem Karfreitagsschock vorsichtig aus ihren Verstecken und Löchern. Sie tauchen allmählich aus ihrer Isolation und Depression auf und begreifen, Jesus, der Gottesmann und Meister, ist tot. Sein Leib wird vergehen wie jeder Menschenleib. Aber das, was in ihm göttlich war, seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben, das ist mitnichten tot. Es lebt, wenn sie, die Nachfolger, es wollen. Durch sie und mit ihnen wird es leben. Einzeln wird ihnen das nicht gelingen, nur gemeinsam. Das hatten sie ja mit Jesus erlebt und begriffen. Zitat Ende. Diese Aussage eines der leitenden evangelischen Christen in Deutschland. Unglaublich. Obwohl sogar direkt damit konfrontiert, war Ulrich nicht bereit, diese Aussage zurückzunehmen, was schließlich sogar so weit führte, dass er als Bischof von einem Pfarrer, nämlich in Föhringen, Kanzelverbot bekam. Das ist nur ein einziges Beispiel für die Aktualität der Leugnung der Auferstehung und das sogar von innerhalb der Kirche. Und wahrscheinlich teilen viele Menschen ja sogar sogenannte Christen diese Auffassung. Leider. Jesus ist tot? Seine Ideen leben? Seine Sache? Sein Einsatz für das wahre Leben? Das sind ungeheuerliche Behauptungen. Wenn die wahr sind, dann haben wir ein ganz großes Problem. Warum sind wir dann überhaupt heute Morgen hier? Traurig, dass es kein neues Problem ist, sondern dass es auch schon zu Zeiten der Korinther solche Behauptungen gegeben hat. In der Zwischenzeit sind diese Stimmen nicht verstummt. Im Gegenteil, sie wurden immer lauter, besonders nach der Aufklärung und noch stärker in den letzten 150 Jahren. Schauen wir uns mal kurz die Argumente an, die gegen die Auferstehung ins Feld gebracht werden. Dann werden wir Paulus' Argumentation leichter folgen können. Da ist zum Beispiel das Argument, dass man sagt, Jesus ist nicht auferstanden, weil noch nie ein Mensch vom Tod auferstanden ist. Weder vorher noch nachher. Ja, dieses Argument ist interessant, weil damit natürlich nicht nur Jesu Auferstehung, sondern auch alle seine Totenauferweckungen und auch alle weiteren davon, zum Beispiel Elisa und der Knabe, ja, verneint werden. Das heißt, die Bibel wird damit nicht als wahr angesehen. Dieses Argument lässt sich wissenschaftlich aktuell nicht belegen, weil es ist historische Forschung. Ich möchte euch kurz, damit ihr versteht, was der Unterschied ist, sagen, was ist historische Forschung und was ist wissenschaftliche Forschung. Historische Forschung kann sich nur auf irgendwelche Quellen beziehen. Also ich habe ein Textstück vielleicht, ich habe ein gemaltes Bild, ich habe auch vielleicht Zeitzeugen, die mir irgendwas erzählen. Und das trage ich alles zusammen. Und wenn ich das alles zusammengetragen habe, dann versuche ich mir daraus eine Meinung zu bilden. Ich kann das aber nicht heute wiederholen, wie das in der wissenschaftlichen Forschung heute üblich ist. Wenn ich ein Experiment mache und stelle eine Behauptung auf, dann muss das jemand anderes an einer anderen Stelle nachvollziehen können, durch einen ähnlichen Versuchsaufbau oder solche Sachen. Das ist beweisbar. Historische Forschung lässt sich nicht beweisen, weil man kann nicht in die Zeit reisen. Ja, Jesus ist nicht auferstanden, weil noch nie ein Mensch vom Tod auferstanden ist. Das ist ein historisches Argument, weil wir können das nicht nachprüfen. Das steht erstmal im Raum. Dann gibt es ein wissenschaftliches Argument. Verwesung ist unumkehrbar. Und ich glaube, es ist ziemlich warm hier. Also wenn ihr lüftet, sagt das ruhig. Verwesung ist unumkehrbar. Damit ist gemeint, dass ein verwester Leib nicht in der Lage ist, wieder zu organischem Leben zurückzukehren, weil die Zellstrukturen zerfallen. Auch das ist grundsätzlich natürlich richtig, weil wir das auch noch nie anders beobachtet haben. Aus der Glaubensperspektive ist es natürlich etwas ganz anderes. Ihr dürft mal Hesekiel 37 aufschlagen. Denn der allmächtige Gott, der sogar aus dem Nichts allein durch die Kraft seines Wortes Himmel und Erde erschuf, für den ist das kein Problem. Menschlich sind wir dazu nicht in der Lage. Gott wäre nicht er selbst, wenn er sich seinen von ihm selbst gemachten Beschränkungen unterwerfen müsste. Wer das Leben einmal gegeben hat, der kann es auch ein zweites Mal geben, selbst wenn Verwesung bereits die alte Struktur zerstört hat. Hesekiel hat eine Vision, die ist sowas von deutlich, was das bedeutet, wenn wir Gott in seiner Macht sehen, die widerlegt im Glauben das ganze Argument. Hesekiel 37. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeine. Also Gebeine ist in diesem Fall nicht Leichen, sondern Gebeine, das heißt Knochen. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Also auch nicht gerade erst gestorben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Die Bibel beschreibt, dass es für Gott kein Problem ist, verweste Strukturen neu zu schaffen. Das kann man im Glauben annehmen. Gottes Wort hat bewiesen, dass seine Voraussagen sich immer erfüllen. Keine von ihnen ist unerfüllt in dem Sinne geblieben, dass sie anders oder falsch erfüllt wurde. Es gibt ein anderes Grund, die sagen, warum Jesus nicht auferstanden ist. Das ist im Prinzip das Gleiche, nämlich der zweite Satz, der Hauptsatz der Thermodynamik, also für die Wissenschaftler unter uns. Den kann man so beschreiben. Alle spontan in eine Richtung ablaufenden Prozesse, also auch die Verwesung, sind unumkehrbar. Ihr stellt euch einfach mal das Beispiel eines Kinderzimmers vor. Ja, die Unordnung kommt von ganz alleine, manchmal viel schneller, als man sich das vorstellen kann. Und wenn jetzt keiner von außen eingreift, ist dieser Prozess unumkehrbar. So ist das hier auch gemeint, wenn Verwesung stattfindet. Ja, man muss von außen eingreifen und deswegen kann Jesus nicht von alleine wieder auferstehen. Ja, weil da müssen ja andere Dinge passiert sein. Ein Körper, da kann man ja nicht darauf einwirken, dass jede Zelle wieder in Ordnung gebracht wird. Oder ein anderes Argument, Jesus ist nur den Jüngern erschienen, vielleicht sogar nur scheinbar. Vermutlich haben sie sich über diese Auferstehungsgeschichte abgestimmt oder sie haben sich die nur ausgedacht. Was für mich da sehr fraglich ist, warum die Jünger nach Ostern so verändert waren. Wenn ihr mal schaut, was das für Angsthasen waren, also da stelle ich mich dazu, ja, was das für Angsthasen waren vor Ostern, ja, die haben es noch nicht mal geschafft, einen Traktat weiterzugeben. Aber nach Ostern, da waren die so verändert, da hat sich der Petrus mal eben vor ein paar tausend Menschen gestellt. Und das war jetzt keiner, der aus dem Landtag kam und der kein Problem hat, mal sich eben vor so eine Gruppe zu stellen, sondern das war so ein Fischer, ja, so ein Hausmeister. Oder nichts gegen Hausmeister, ja, aber das sind jetzt nicht die Redner, das sind die Handwerker, haben wir ja gesagt, Handwerker und Mundwerker. Die Jesus-Jünger waren bereit, nach Ostern ihr Leben einzusetzen. Und dafür denkt man sich so eine Geschichte aus. Dafür ist man bereit zu sterben. Oder eine andere Geschichte ist, dass Jesus gar nicht tot war. Ja, er war nur scheintot. Er ist im Koma gelegen. Der ist gar nicht richtig tot vom Kreuz runtergenommen worden. Also das ist gar keine Auferstehung, weil wer nicht gestorben ist, muss ja nicht wieder auferstehen. Also ich möchte nicht in die römische Tötungsmaschinerie geraten sein, weil wenn da der Befehl kam zu töten, dann wurde dieser Befehl umgesetzt. Und wer das nicht konnte, der durfte das dann selber mal erleben, ja, wie das funktioniert. Also die Soldaten, wenn die jemanden vom Kreuz geholt hätten, der nicht tot gewesen ist, so aus Mitleid oder so, dann hätten sie bei der nächsten Kreuzigung selber dabei sein dürfen, mit gutem Ausblick von oben. Also die Soldaten, die haben das geprüft und wir lesen auch in der Bibel davon, er hat die Lanze in Jesus Seite gestochen und es kam Blut und Wasser heraus und wir wissen, dass er tot war. Oder auch etwas, was das Letzte, was ich hier noch anführe, was auch immer wieder neu behauptet wird in unseren Tagen. Die Römer, die haben Jesus viel zu schnell vom Kreuz runtergeholt und er war ja gar nicht tot, der war in dem Koma und deswegen in der kurzen Zeit musste der gar nicht sterben. Der ist ins Grab gelegt worden, hat sich nach 3 Tagen so weit erholt gehabt, dass er sich verdrücken konnte. Er ist dann nach Indien gegangen, hat dort geheiratet. Diese Geschichten lest ihr leider überall im Internet und im Spiegel und was weiß ich, wo das überall steht. Jedes Jahr zu Ostern kommt eine neue. Ich habe noch nicht gesehen, was dies Jahr in den Zeitungen steht. Und dann hat er da irgendwas anderes sich ausgedacht und er war gar nicht tot. Der Kreativität sind bei dieser Sache keine Grenzen gesetzt. Möge das glauben, wer will. Ich glaube das nicht, denn für mich ist das alles noch viel unhaltbarer als das, was wir in der Bibel bezeugt haben, als Tod und Auferstehung. Aber was passiert denn jetzt, wenn wir diesen Argumenten oder auch anderen ähnlich im Raum stehenden Argumenten Gehör geben und diese Fakten glauben? Und Damit sagen wir ja letztlich, dass wir nicht an die Auferstehung glauben. Paulus, der ist jetzt im Korintherbrief dran und entwickelt eine von seinen logischen Ketten. Ja, alle Informatiker haben ihre Freunde, wenn dann, alle anderen müssen sich durchkämpfen, aber das Fazit, das ist das Entscheidende. Ja, diese Kette, die wird uns am Ende nämlich entweder in den Wahnsinn oder auf die Knie treiben. Er sagt, wenn ihr Korinther, und ich füge jetzt mal an, und ihr Hünfelder, ihr Hersfelder, ihr Borgner und sonst wo ihr herkommt, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, dann kann Christus ja auch nicht auferweckt worden sein. Also festhalten, wenn wir nicht an eine allgemeine Auferstehung glauben, dann glauben wir auch nicht an eine einzige, eine persönliche, eine spezielle Auferstehung. Und welche wäre das denn, wenn wir nur an eine einzige glauben würden? Das ist doch die, die am allerbesten bezeugt ist in dieser Welt, oder? Das wäre doch die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn das so ist, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann ist auch meine Predigt inhaltslos. Das sagt Paulus und das sage ich jetzt auch. Paulus oder auch ich hier, über was soll ich denn da noch reden? Und wenn ich dann noch über irgendetwas rede, dann ist das alles doch nur hohles Geschwätz. Denn die Grundlage des Evangeliums, sie ist dann nicht existent. Es gibt nichts mehr, worauf wir uns eigentlich aufbauen können. Die Auferstehung ist die Grundlage des Evangeliums. Dann frage ich euch und mich, an was würde ich denn dann noch glauben? An was glaube ich denn noch, wenn es die Auferstehung nicht gäbe? Merkt ihr, wie unser Glaube durch dieses eine Argument in Sekundenbruchteilen total zerlegt wird? Wie ein Kartenhaus fällt das zusammen, wenn wir die Auferstehung in Frage stellen. Welche Strategie steckt denn eigentlich dahinter, dass wir an der Auferstehung zweifeln oder andere sie anzweifeln? Es ist diese teuflische Strategie, dass wir glauben sollen, dass Gott doch nicht die Macht hat, dass er doch nicht alles in der Hand hat, dass er die Welt doch nicht retten kann. Und damit kann er dich natürlich auch nicht retten. Er schafft ja noch nicht mal die Auferstehung seines eigenen Sohnes. Wie will er denn dann deine Rettung schaffen? Sein Sohn war doch gerecht. Ja, so argumentiert der Zweifel und der Vater der Lüge. Wie sollte er dich denn dann noch retten können? Und um die Argumentation von Paulus fortzusetzen, da braucht man nicht lange nachdenken. Ohne Inhalt in dem, was wir predigen, da bleibt natürlich auch für unseren Glauben nicht mehr viel Inhalt übrig. Es gäbe dann auch keinen Grund mehr, mit anderen hier zu sitzen. Wir brauchen die Auferstehung nicht zu feiern, weil wir glauben ja selber nicht dran. Es gäbe keinen Grund, Weihnachten zu feiern. Es gäbe keinen Grund, sich auf den neuen Leib, das neue Leben in Christus, die Herrlichkeit im Himmel zu freuen, da wir absolut auf unser irdisches Leben beschränkt wären. Warum sollte jemand unserer Botschaft glauben, wenn wir anderen über die Auferstehung berichten, die es ja gar nicht gibt? Warum sollte jemand noch Gott vertrauen, der seine eigenen Versprechen nicht hält? Oder warum sollte jemand noch so bereit sein, sein Leben für Christus zu geben und seinem Werk zu widmen, wenn es doch gar nichts gibt, was man über den Tod hinaus festhalten kann? Warum sollte jemand bereit sein, sein Leben für Jesus zu geben, wenn dieser Jesus es ihm gar nicht wiederzugeben vermag? Von all den anderen Menschen gäbe es doch nur ein Urteil, nämlich du bist ein Lügner. Ein inhaltsloses Leben, bedingt durch einen inhaltslosen Glauben, und wir werden sogar noch als Gottes falsche Zeugen dargestellt, weil wir etwas berichten, was ja gar nicht existent ist. Und wenn ich noch länger darüber rede und nicht mal auf den Punkt komme, dann glaube ich vielleicht bald selber noch an diesen Unglauben. Denn wenn, so schreibt Paulus weiter, unser Glaube sich auf einen Toten stützt, weil er nicht wieder auferstanden sei, auf eine große Lüge aufbaut, also nichts anderes als heiße Luft ist, dann ist auch noch die Realität unserer Sünde vor Augen. Unsere Sünde ist noch da. Wir sind deswegen ja immer noch von Gott getrennt. Die einen sagen, es gibt keinen Gott. Ja, und die fürchten sich auch nicht. Das Ende kennen wir noch nicht. Und vielleicht sagt ihr, ja, es gibt einen gerechten Gott. Und ich bin noch in meinen Sünden, weil Christus nicht stellvertretend für mich sterben konnte, wenn ich nicht an die Auferstehung glaube. Was sagst du? Wenn Christus noch tot ist und dass er mal tot war, das ist unbestritten. Ja, das lesen wir auch bei römischen Geschichtsschreibern, dass es da mal einen jüdischen Rabbi gab, der am Kreuz gestorben ist und der hieß Jesus. Ja, also das ist wirklich unbestritten, dass er tot war. So muss er also schuldig vor Gott gewesen sein. Sonst wäre er ja nicht gestorben. Denn nur Schuld verdient den Tod. Und weil Gott gerecht ist, kann er keinen Schuldigen zum Leben erwecken. Punkt. Und auch ich muss vor ihm vergehen. Denn ich bin ja auch noch in meinen Sünden. Und du auch. Und das alles nur, weil es Wahrheit wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Dann wären wir also alle noch verloren, schreibt Paulus. Und natürlich auch alle Gläubigen des gesamten Zeitalters, die ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Ihr Glaube wäre wertlos gewesen. Das, was sie für den Herrn eingesetzt haben, es wäre wertlos gewesen. Ihr Leben wäre umsonst verwirkt. Und nichts hat sich in der Zwischenzeit seit diesem Brief aus Korinth ergeben, das dann diesen Zustand hätte verändern können. Also es ist ja kein zweiter Messias gekommen. Es ist ja kein anderer gekommen, der für uns gestorben ist, seitdem Paulus diesen Brief geschrieben hat. So noch ein Notausgang oder ein Parallelweg. Nichts ist passiert. Wir sind also dann, wenn wir in diesem Leben noch auf Christus hofften, einer Fata Morgana erlegen. Paulus nennt es, dass wir die elendesten aller Menschen wären, weil wir in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus setzen. Der Liederdichter, Komponist und Sänger Albert Frey, den ich nicht uneingeschränkt empfehlen möchte, beschreibt diese Glaubenszweifel und die Spannung, in der wir Christen leben, in seinem Lied Die Elendsten sehr treffend. Manchmal mag ich meine Lieder nicht mehr singen, nicht mehr hören. Fromme Worte hallen wieder, mich zu ärgern, mich zu stören. Manchmal scheint mir unser Glaube seltsam, unwirklich und fremd. Eine Nebelwand vor Augen, die Sicht zum Himmel hemmt. Und so nagt an mir der Zweifel. Bilde ich mir da all das ein? Was ich glaube, was ich hoffe, kann das alles wirklich sein? Hab gekämpft, hab verzichtet für die unsichtbare Welt. Warum fühle ich mich verpflichtet, statt zu tun, was mir gefällt? Wer die Bibel heute hochhält, wird als Spinner abgetan, von den anderen belächelt. Warum tue ich mir das an? Und so nagt an mir der Zweifel, bilde ich mir all das ein? Wenn Jesus nicht lebt, ist unser Glaube leer. Wenn Jesus nicht lebt, bleibt keine Hoffnung mehr. Wenn Jesus nicht lebt, dann bleibt nur diese Welt und wir sind von allen Menschen die Elendesten. Und das Lied wechselt jetzt in ein Gebet. Jesus, stärke meinen Glauben. Wirst du mich im Dunkeln führen? Lass mich sehen mit eigenen Augen, deine Wunden selbst berühren. Dann sehe ich den Nebel weichen und aus Grau wird schwarz und weiß. Es gibt schließlich kein Dazwischen und ich weiß, wenn Jesus nicht lebt, ist unser Glaube leer. Wenn Jesus nicht lebt, bleibt keine Hoffnung mehr. Ich breche mal an dieser Stelle das Lied ab. Wir haben ja in der Bibel keine Absätze oder Doppelpunkte oder Pausen oder irgend sowas überliefert. Aber nach dem, was Paulus dort geschrieben hat und so, wie er das vorgetragen hätte, da hätte er jetzt an dieser Stelle eine Pause gemacht. Er hätte diese Spannung im Raum stehen gelassen, die Luft gespannt, alles zum Schneiden. Warum? Uns muss diese Tragweite bewusst sein, wenn wir an der leiblichen und wahrhaftigen Auferstehung Christi zweifeln würden. Ist dir das bewusst, dass es das entscheidende Detail ist, das alles zusammenhält? Paulus schreibt nämlich jetzt weiter im Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Nun aber ist Christus aus den Toten auferstanden. Paulus bezeugt das und er macht es zu einer Chefsache. Das ist nichts für die Gemeindeordnung, dieser Satz, Leute. Das ist für die Präambel im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes und so weiter, am dritten Tage auferstanden von den Toten. So geht das im Glaubensbekenntnis. Das glaube ich. Glaubst du das auch? Ich glaube es. Und wenn ich der Einzige sein müsste, der diesen Glauben vertritt, Gott helfe mir, ich glaube es. Da passt kein Blatt dazwischen. Jesus ist von den Toten auferstanden an Ostern. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft. Diese Botschaft kann Menschen retten, nämlich die, die auf ihn hoffen. Komm und glaub es doch auch. Paulus, wenn er das schreibt, er folgt ja nicht irgendeinem Mythos, irgendeinem Märchen, sondern ihm ist der Auferstandene persönlich begegnet. Aber nicht nur ihm, auch den 11 Jüngern, den Frauen am Grab und noch vielen anderen mehr. Die Bibel spricht von Hunderten von Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen haben. Keiner von diesen hat später einmal auch nur eine Lüge eingestanden. Viele sind für diesen Glauben bereit gewesen zu sterben. Selbst die Juden wussten um diese Verheißung und haben die Grabwachen bestochen, dass diese ein Märchen von einem Leichendiebstahl erzählen sollten. Diese und noch viele andere weitere gute Gründe existieren, warum man an die leibhaftige Auferstehung, warum man die beruhigt als wahr ansehen darf. Und auch, ihr könnt gerne nachher zu mir kommen. Ich habe nicht alle Argumente hier in der Predigt drin. Es gibt noch viel mehr. Jesus ist heute nicht mehr auf der Erde, obwohl er nicht gestorben ist. Er ist jetzt wieder im Himmel bei seinem Vater, der ihn an Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern zu sich in die Herrlichkeit aufgenommen hat. Auch das wieder vor den Augen vieler Menschen, die dies bestätigen. Ja, wir müssen das im Glauben annehmen. Denn das ist wieder historische Forschung. Wir können uns nur auf die Quellen beziehen, die damals das gesehen haben, die das erlebt haben. Es gibt nichts in der Antike oder in der ganzen Schriftgeschichte, das zu dieser Zeit so gut bezeugt wäre, wie das, was wir in den Evangelien haben. Wir dürfen es annehmen und der Geist Gottes hilft uns dabei. Wir wissen nach 1. Korinther 1, Vers 18, dass das Wort vom Kreuz denen eine Torheit ist, die verloren gehen, aber denen, die gerettet werden, es zum Leben hilft. Ja, du musst dich entscheiden. Du kannst es ablehnen oder du kannst es annehmen. Denn das, was da passiert ist, das ist nicht etwas, was sich beliebig wiederholen lässt. Wir können nicht sagen, schnipp, jetzt soll mal der oder der einfach wieder von Toten auferstehen. Und wenn ich das bei dem sehe, dann glaube ich auch, dass Jesus auferstanden ist. Denn das, was da passiert ist, das ist etwas Einmaliges. Das passiert einmal und nie wieder. Im Hebräerbrief ist beschrieben, warum es nur einmal sein muss. Denn das einmalige Opfer hat gereicht, um ein für alle Mal alle unsere Schuld wegzunehmen. Gott hatte schon vorher seine Zusagen gegeben, dass sein Gesalbter, sein Christus, die Verwesung nicht sehen werde. Psalm 16, Vers 10. Und wir sind seit Ostern herausgefordert, dazu Stellung zu beziehen und auch den anderen Menschen dieses Evangelium weiterzusagen. Für mich gilt, und für dich vielleicht auch, dass die Auferstehung historisch bewiesen und glaubwürdig ist. Ich kann darauf meinen Glauben bauen. Ich stehe auf diesem Fels. Wir alle sind aufgefordert, diesen Felsen als Ankerplatz für unsere Seele in der Brandung unserer Zeit zu verwenden. Wir haben eine Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Ein Werk, das im Himmel für uns aufbewahrt ist, bis auch wir an dieser Stelle angekommen sind. Wir wissen nicht, wann für uns die letzte Stunde schlagen wird. Für manche schneller, für manche später. Aber wir wissen auch, dass die Grundlage unserer Hoffnung wahr ist und wir durch die Auferstehung Christi auch selber einen neuen Körper bekommen werden und wir als Gläubige in Ewigkeit bei Gott sein werden. In 1. Korinther 15, Vers 22 steht, dass durch einen Menschen dieser Tod in die Welt kam, nämlich durch Adam, aber dass auch durch den einen Menschen Christus das neue Leben wieder gekommen ist. Oder noch ein anderer Vers aus Römer 5, Vers 18. Dort lesen wir: Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und diese Fakten, die bestimmen nicht nur mein irdisches Leben im Heute, sondern auch meine ewige Zukunft. Weil mein Glaube an die Auferstehung mir Kraft für das Heute gibt, kann ich selber jetzt für andere zum Halt werden. Ich kann mein Leben ganz auf Gott setzen, der im Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hat, der uns versiegelt hat, damit uns nichts mehr von Gott trennen kann. Gott kann dann auch durch mich arbeiten und mich gebrauchen. Das ist Hoffnung, die nicht wanken wird. Ostern, damit verbinde ich Begriffe wie Hoffnung, Leben, Evangelium. Und wenn wir jetzt nochmal den letzten Refrain von dem Lied uns anschauen, wo Albert Frey auch in diesem Glauben den letzten Refrain seines Liedes etwas verändert. Wenn Jesus nicht lebt, ist unser Glaube leer. Wenn Jesus nicht lebt, bleibt keine Hoffnung mehr. Doch weil Jesus lebt, bleibt uns die Ewigkeit und wir sind trotz allen Kämpfen die Glücklichsten. Wir verzeihen ihm, dass es sich nicht reimt. Über diesem Ganzen steht also heute, über dem Tag, über dem Fest, das Evangelium, die gute Nachricht, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ja, wir beten noch.